digital, innovativ und umfangreich.
Metaplatt. Niederdeutschforschung im Gespräch.
Moin und herzlich willkommen zu Metaplatt, dem Podcast aus dem Hause Leni. Ich bin Anne Hertel und möchte heute einen genaueren Blick auf ein ganz wichtiges Tool werfen, wenn es um die Visualisierung des Niederdeutschen geht. Die Rede ist von Redesprach-GIS. Genauer gesagt möchte ich mir den Nutzen und die Möglichkeit angucken, wie man Rede in den Niederdeutschunterricht integrieren kann. Dafür bin ich nicht alleine hier und freue mich sehr, Marina Frank begrüßen zu dürfen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und in der Geschäftsführung am Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas an der Philipps-Universität Marburg. Hallo Marina.
Hallo Anne, ich freue mich sehr hier zu sein.
Ja, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um meine und vielleicht auch ein paar Fragen der Zuhörenden zu beantworten. Bevor wir in die Richtung gehen, wie kann ich Rede in meinem Niederdeutschunterricht nutzen als angehende Lehrkraft, fangen wir doch einfach mal ganz vorne an. Redesprach-GIS. Viele große und kleine Buchstaben, wenn man das so vor sich sieht. Aber wofür stehen sie genau? Was ist Redesprach-GIS? Wie ist es entstanden und was beinhaltet es?
Das Redesprach-GIS ist ein Teil des Projekts Rede, was für regionalsprache.de steht. Das ist ein Langzeitprojekt und läuft seit 2008 und noch bis 2026. Es wird gefördert durch die Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz. Und das Sprach-GIS ist ein Teil davon. Sprach-GIS steht für Sprachgeografisches Informationssystem. Und der Aufbau dieses Informationssystems ist das erste Teilziel des Projekts, also ein ganz, ganz wichtiger Kernbestandteil. Der Aufbau eines forschungszentrierten Informationssystems zu den modernen Regionalsprachen des Deutschen. Das heißt, wir interessieren uns nicht nur für den Dialekt oder für die Standardsprache, sondern auch für alles im Bereich dazwischen. Das zweite Teilziel des Projekts ist die Ersterhebung und Analyse der variationslinguistischen Struktur und Dynamik der modernen Regionalsprachen des Deutschen. Hierfür wurden sehr viele Tonaufnahmen gemacht an 150 Orten in der Bundesrepublik Deutschland und die werden in unserem Projekt auf ganz verschiedene Weise ausgewertet. Zum Sprach-GIS selbst. In diesem System, also in diesem geografischen Informationssystem, werden die bisher vorliegenden immensen Datenbestände der dialektologischen, soziolinguistischen und variationslinguistischen Forschung zum Deutschen gebündelt, aufeinander bezogen und somit auch der Forschung für systematische vergleichende Analysen bereitgestellt, gleichzeitig aber auch der Öffentlichkeit als Informationsquelle und kann natürlich auch im Schulunterricht zur Vermittlung von Sprachvariationen eingesetzt werden. Es ist eine Internetplattform, die geografische Informationen enthält. Also sowas wie Orte, Bundesländer, Flüsse und so weiter sind dort hinterlegt, aber gleichzeitig eben auch sprachbezogene Informationen wie Karten aus Sprachatlanten, verschiedene Tonaufnahmen, historische Dialektfragebögen und auch eine Bibliografie zu dialektologischer Literatur.
Ja, das klingt nach viel, was sich hinter diesen doch sehr spannenden Buchstabenkombinationen versteckt. Du hast jetzt eben auch auf eure immensen Datenbestände hingewiesen. Hast du eine ungefähre Zahl, dass wir uns das mal vorstellen können, wie viele Daten ihr in Rede vereint?
Im Sprach-GIS sind circa 40 verschiedene Sprachatlanten enthalten mit über 17.000 einzelnen Sprachkarten für das deutsche Sprachgebiet, über 7.000 Sprachaufnahmen und in der Online-Bibliografie Areallinguistik, dort sind über 27.000 Titel verzeichnet, also Bücher, Aufsätze und so weiter, die irgendwie mit dem geografischen Raum verknüpft werden können. Und zusätzlich sind noch circa 55.000 Bänkerbögen enthalten. Dazu gibt es, glaube ich, auch noch eine eigene Folge, aber die können auch über das Sprach-GIS aufgerufen werden. Und ein Analyseergebnis ist auch darin online, die sogenannten Spektrumsanalysen. Da wird eben das Spektrum zwischen Dialekt und Standard an einem Ort genauer analysiert und davon sind 60 online.
Es klingt nach viel, was man damit anfangen kann. Einfach durch die Aufzählung ist den Zuhörenden und mir natürlich auch schon klar, wie vielfältig das Angebot ist, was eben Rede für uns bereithält. Wie du auch schon richtig gesagt hast, also was den Zuhörenden vielleicht ja auch schon ein Begriff ist, sind die Wenkerbögen. Die sind ja auch gerade im Besonderen für das Niederdeutsche relevant und dazu gibt es ja auch noch extra eine zweite Folge, wo wir uns nur mit den Wenkerbögen beschäftigen. Vorab wollte ich noch einmal fragen, du hast es in deiner Einleitung gesagt, dass ihr dort alle dialektologische, soziolinguistische und variationslinguistische Forschung bündelt. auch eben für den gesamtdeutschen Raum, nicht nur speziell für das Niederdeutsche. Das ist, glaube ich, auch schon schön deutlich geworden. Magst du vielleicht noch mal eine kurze Begriffsdefinition geben oder kurz sagen, inwiefern sich die Begriffe voneinander unterscheiden, falls das den Zuhörenden nicht ganz bewusst ist?
Ja, gerne. Also mit dialektologisch beziehen wir uns eigentlich immer nur auf die räumliche Ausbreitung von Sprache. Das heißt, unterscheidet sich ein Dialekt von einem anderen oder im Niederdeutschen vielleicht eine bestimmte Variante des Platts von einem anderen Platt in einem anderen Ort oder in einer anderen Region. In der Soziolinguistik werden dann zusätzlich noch weitere Faktoren einbezogen, wie beispielsweise das Alter der SprecherInnen oder wie mobil sie sind. Also sind das Personen, die viel pendeln, viel unterwegs sind, oder sind das eher Personen, die lange Zeit am selben Ort verbracht haben. Und bei der Variationslinguistik, ja, geht es um Variation generell. Das heißt auch um eben konkret die sprachliche Variation, die auch unabhängig von den vorhergenannten Faktoren sein kann, sondern auch aufgrund anderer Faktoren variieren kann. Also ich würde sagen, dialektologisch ist so der engste Begriff, Soziolinguistik ist ein bisschen weiter und Variationslinguistik wahrscheinlich noch ein bisschen weiter.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, das war nochmal ganz wichtig, bevor wir jetzt weiter reingehen und auch bevor wir uns nochmal mit dem Niederdeutschen im Speziellen befassen. Einmal nur die Frage, wo man das denn alles finden kann, damit wir das gleich am Anfang auch für die Zuhörenden einmal bereitstellen können.
Genau, die Plattform ist zu finden unter www.regionalsprache.de. Dort haben wir die Hauptstartseite, die auch viele Informationen enthält zu den einzelnen Sprachatlanten beispielsweise oder zu den Tonaufnahmen. Und ganz oben rechts gibt es einen Button SprachGIS und wenn man darauf klickt, kommt man dann direkt auf die Oberfläche des SprachGIS und kann dort Recherchen durchführen oder eben auch eigene Sprachkarten erstellen.
Sehr gut, ja, vielen Dank. Den Link werden wir auch direkt in den Shownotes integrieren, damit alle jetzt auch fleißig direkt rüber gucken können, wenn sie wollen und uns weiter zuhören können. Jetzt habe ich gedacht, gucken wir doch mal ein bisschen mehr auf das Niederdeutsche. Wir wollen uns ja heute primär darüber unterhalten, wie man mit Redesprachgis Niederdeutsch vermitteln kann. Und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Folge für alle Lehramtsstudierenden, die uns zuhören. Und hier habe ich mich jetzt gefragt, welche spezifischen Themen oder sprachlichen Aspekte des Niederdeutschen sind in Redesprachgis enthalten? Beziehungsweise, was ist das Besondere, das Einzigartige, warum ich das jetzt auch vielleicht in meinen Niederdeutschunterricht integrieren sollte?
Ja, wie du schon gesagt hast, das Redesprachgis beschäftigt sich erstmal mit vielen Varietäten im deutschsprachigen Raum. Aber dazu gehört natürlich auch das Niederdeutsche. Und wir haben im SprachGIS einige Ressourcen, die spezifisch Niederdeutsch sind und die eben auch gut in der Schule beispielsweise genutzt werden können. Bei den Sprachatlanten ist das einerseits der Sprachatlas des Deutschen Reichs von Georg Wenker. Wenkerbögen haben wir ja vorhin schon mal kurz gesagt. Also aus diesen Bögen wurde dann von Georg Wenker von 1888 bis 1923 der Sprachatlas des Deutschen Reichs per Hand gezeichnet. Also eine wahnsinnige Arbeit, wenn man sich diese Karten mal anschaut. Und der umfasst eben das gesamte Gebiet des damaligen Deutschen Reichs, somit eben auch Norddeutschland. Das ist eine ganz wichtige Quelle der wirklich historischen Dialektologie, wo wir Daten vom Ende des 19. Jahrhunderts haben und schauen können, wie sah denn das Niederdeutsche damals eigentlich aus. Dann haben wir auch den plattdeutschen Wort von Nordwestdeutschland von Wilhelm Pesler. Der ist aus den 1920er Jahren und umfasst eben nur Nordwestdeutschland und ist ein Wortatlas. Das heißt, es werden nur verschiedene Varianten eines Wortes kartiert und nicht zum Beispiel lautliche Varianten. Ein dritter Atlas ist der Atlas der Zeller Mundart von Richard Mehlem aus den 1960er Jahren, der eben nur den Raum um Celle umfasst. Aber wenn man sich genau für diesen Raum interessiert, ist das eben auch eine sehr schöne Quelle. Und ganz neu integriert haben wir den sprechenden norddeutschen Sprachatlas. Also zum norddeutschen Sprachatlas, zum NOSA, gibt es auch noch eine Folge. Und wir haben gemeinsam mit Michael Elmenthaler eine sprechende Version davon entwickelt. Das heißt, man kann im SprachGIS jetzt die Karten aus dem norddeutschen Sprachatlas aufrufen und sich die dazugehörigen Tonaufnahmen direkt am Ort anhören, um sich nicht nur vorzustellen, wie das denn klingt, sondern es tatsächlich zu hören. Allerdings muss ich dazu sagen, das ist nur der Band zu den Regiolekten, also ich sag mal zur Alltagssprache, und nicht zum Niederdeutschen per se. Da haben wir noch keine Aufnahmen bisher. Das waren die Sprachatlanten. Auch bei den Tonaufnahmen haben wir natürlich einige aus dem Niederdeutschen. Dazu zählen die Aufnahmen der Neuerhebung des Redeprojekts, von der ich vorhin kurz erzählt habe. Das heißt aus 150 Orten in ganz Deutschland, aber davon liegen eben auch einige natürlich in Norddeutschland. Aufnahmen aus dem phonetisch-phonologischen Atlas von Deutschland, des niedersächsischen Dialektarchivs und des Zwirner Korpus. Und das sind alles so Daten aus den 60er, 70er Jahren. Das heißt, auch hier kann man etwas ältere Dialektaufnahmen mit den moderneren aus dem Redeprojekt und vergleichen. Ja, zur Literatur gibt es eben auch einige Recherchemöglichkeiten. Da sind über 5000 Titel zum Niederdeutschen in der Bibliografie verzeichnet. Und bei den Wenckerbögen sind es etwa 12.000, die sich auf dem heutigen niederdeutschen Gebiet finden. Also auch eine ganze Menge. Man merkt schon, also das Niederdeutsche nimmt auch wirklich einen großen Teil der Datenbestände ein, die wir im System haben.
Ja, ich habe mich tatsächlich in der Vorbereitung auf die Folge zum NOSA auch mit dem sprechenden NOSA beschäftigt und da ganz fleißig mich durchgeklickt und mir vergleichende Worte, Aussprachen angehört. Das war auch total interessant. Das klang jetzt schon immer so ein bisschen an. Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin eine Lehrkraft und möchte Redesprachgis in meinem Unterricht nutzen, habe ich ja, wie du schön ausgeführt hast, viel Material, auch viel Audiomaterial, was ja, glaube ich, auch in der aktuellen Situation auch sehr hilfreich sein kann für die SchülerInnen. Wie genau kann ich mir das denn jetzt vorstellen, wie ich das integrieren kann, mit welchen Lernzielen, sage ich mal? Und würde einfach mal fragen, ob du ein Beispiel hast für mich, wie ich das gut in den Schulunterricht integrieren könnte, aus eurer Sicht.
Ja, also bei den Sprachatlanten würde ich sagen, kann man sich ganz schön Karten raussuchen und die auch herunterladen und dann in eigenes Material integrieren. Da ist es sicherlich spannend, erstmal Phänomene auf der Wortebene sich anzuschauen, also wo es wirklich unterschiedliche Wörter gibt. Ich sag mal sowas wie Schnack mit roten Chören in die Richtung, also dass man verschiedene Varianten direkt sieht. Da kann ich mir gut vorstellen, dass man da schönes Lernmaterial draus gestalten kann. Je nachdem, wie fortgeschritten die SchülerInnen sind, kann man vielleicht auch noch auf die Lautebene gehen und beispielsweise in Richtung der zweiten Lautverschiebung, die ja das Hoch- und Niederdeutsche ganz markant voneinander abtrennt, dass man dort auch Karten raussucht, um mal zu zeigen, wo verlaufen denn eigentlich diese Grenzen, die Isoglossen zwischen der einen Variante und der anderen. Bei den Tonaufnahmen sehe ich vor allem das Potenzial, Sprachwandel zu betrachten, eben gerade im Vergleich mit historischen Karten. Und wenn man dann entweder mit den SchülerInnen gemeinsam oder man müsste es eben selbst vorbereiten, die Tonaufnahmen zu den entsprechenden Wörtern raussucht, dann kann man sehr schön diese Verbindung sehen zwischen den alten Daten aus Ende des 19. Jahrhunderts und wie stabil auch häufig noch das Niederdeutsche ist. Also das ist eigentlich, was ich immer sehr faszinierend finde, dass natürlich Sprachwandel stattfindet, natürlich auch häufig eine Annäherung ans Hochdeutsche stattfindet, aber eben auch sehr, sehr viel Stabilität zu finden ist. Und man dann genau sehen kann, diese Variante war damals schon verbreitet und ist es eben auch heute immer noch.
Ich habe mich jetzt aber gefragt, ob es auch irgendwelche Herausforderungen gibt, vor denen Lehrkräfte stehen, wenn sie eben sagen, ach, ich möchte eine Karte runterladen oder ich möchte das auch mit meinen SchülerInnen mal ausprobieren. Wo würdest du nochmal sagen, Achtung, guckt euch vielleicht nochmal eine Hilfestellung von uns an.
Ja, also ich würde sagen, auf den ersten Blick ist die Plattform nicht unbedingt sehr intuitiv. Das hängt einfach damit zusammen, dass es ein sehr komplexes Forschungstool ist. Also das hat man bei anderen Forschungstools ganz genauso, dass sie eben nicht unbedingt für LaienInnen gemacht sind. Und dementsprechend auf den ersten Blick fragt man sich vielleicht erstmal, wo muss ich jetzt eigentlich hinklicken? Wie finde ich das, wo ich drankommen möchte? Aber da schaffen wir sehr, sehr gerne Abhilfe. Also wir bieten einmal im Jahr immer einen kostenlosen Workshop in Marburg an, der natürlich gerne besucht werden kann. Ansonsten haben wir aber auch alle Materialien von allen Workshops auf unserer Webseite, also auf www.regionalsprache.de. Unter Service gibt es die Workshop-Materialien. Das heißt, dort kann man sich Schritt für Schritt Anleitungen ansehen, wie man an die verschiedenen Materialien drankommt. Außerdem kann ich auch sehr empfehlen, haben wir einen YouTube-Kanal, der YouTube-Kanal @deutscher-sprachatlas, auf dem wir die Reihe Kurz und Kartig ins Leben gerufen haben, wo wir so ganz spezifische einzelne Funktionen ganz kurz und knapp in einem Video zeigen. Also auch das kann ganz hilfreich sein, wenn man damit arbeitet. Man muss sich einmal ein bisschen damit beschäftigen und sich reinfuchsen, aber dann kann es sehr, sehr gewinnbringend sein, dieses Tool auch einzusetzen. Und wir stehen da auch immer gerne zur Verfügung. Wir bieten auch eine Sprachgesprächsstunde an. Also wenn es individuelle Fragestellungen gibt und so weiter, dann kann man sich immer gerne an uns wenden.
Ich habe nochmal überlegt, wir hatten jetzt eben schon Sprachwandel gesagt, ob es aus deiner Sicht noch andere spezifische Fächer, wahrscheinlich würde sich der Deutschunterricht anbieten oder auch Themen gibt, bei denen du sagen würdest, da lohnt es sich, auf Redesprachgis zurückzugreifen.
Ja, also im Deutschunterricht auf jeden Fall. Wir haben einerseits eben dialektologische Materialien, aber auch welche, die den Regiolekt oder die Alltagssprache betreffen. Hier könnte man beispielsweise auch dafür sensibilisieren, was ist denn eigentlich der Unterschied? Also was ist wirklich ein richtig tiefer Dialekt? Und was ist hingegen zwar regional, aber eben doch überregional verständlich und überregional einsetzbar? Das heißt, hierfür würde ich das auf jeden Fall auch sehr empfehlen.
Magst du uns vielleicht, nur weil das jetzt auch immer wieder fällt, nochmal sagen, was jetzt vielleicht den Regiolekt vom Dialekt unterscheidet?
Genau, wie gerade schon angesprochen, ist der Regiolekt überregional verständlich. Also wenn ich in eine andere Region in Deutschland gehe und mein Regiolekt spreche, dann hört man vielleicht, dass ich von woanders komme, aber man versteht eben trotzdem, was ich sage. Wenn ich einen richtigen Ortsdialekt spreche, dann ist der sehr, sehr kleinräumig nur verstehbar. Und sobald ich 30, 50 Kilometer von meinem Ort entfernt bin, wird man mich nicht mehr so gut und je weiter man weg ist, vielleicht auch irgendwann gar nicht mehr verstehen. Das ist so der wichtigste Unterschied. Sprachhistorisch kommt dazu, dass die Dialekte sehr, sehr alt sind, also über 1000 Jahre alt. Und die Regiolekte sind eben ein relativ neues Phänomen, was erst mit dem Aufkommen der Standardaussprache Ende des 19. Jahrhunderts konnten überhaupt auch erst die Regiolekte entstehen. Das heißt, die sind wirklich deutlich jünger.
Redesprachgestellt natürlich, haben wir schon gesagt, bildet mehr ab als eben nur das Niederdeutsche. Aber da wir uns ja im Besonderen für das Niederdeutsche interessieren, haben wir auch im Vorfeld ein Beispiel für alle Zuhörenden vorbereitet, das sich mit dem Einheitsplural beschäftigt. Da würde ich jetzt nochmal das Wort an Marina abgeben, dass sie das vielleicht nochmal ein bisschen erklären und rahmen kann.
Der verbale Einheitsplural, das bedeutet, dass man im Plural nur eine Verbform hat. Sowas wie, ich kann kein Niederdeutsch, aber wie je se morgen statt wir, sie machen und ihr macht. Das heißt, im Standarddeutschen haben wir zwei Formen, aber im Niederdeutschen eben nur eine. Dieser Einheitsplural, der existiert auch in vielen Dialekten und Sprachen. Also ist tatsächlich was sehr, sehr Häufiges. Und im Niederdeutschen gilt er als Hauptkriterium für die Gliederung in West- und Ostniederdeutsch. Die Endung auf T, also morgt oder morket, ist im Westniederdeutschen verbreitet. Mit Ausnahme der Dialekte in Ost- und Nordfriesland, muss man sagen. Da gilt auch der EN-Plural, also morken. Und im Ostniederdeutschen eben auch EN-morken. Ja, diese Unterteilung ist eben sehr wichtig für West- und Ostniederdeutsch. Wir haben ein Video vorbereitet, das die Anwendung im Sprachgesetz zeigt, indem wir die Wenkerkarte zum Einheitsplural abgezeichnet haben und dann aktuelle Tonaufnahmen dazugeladen haben, die angehört haben und dann eben farblich kartiert haben. Ist das jetzt gerade der eine Einheitsplural auf EN oder der auf T? Und auch dort sieht man am Ende sehr, sehr deutliche Stabilität, um das schon mal vorwegzunehmen, also auch doch ganz spannend. Aber dieses Video zeigt eben auch ganz kurz und knapp, wie man so eine sprechende Karte selbst erstellen kann. Wie schon gesagt, wir haben den sprechenden Noser im Sprachgis, aber ansonsten gibt es bislang noch keine sprechenden niederdeutschen Atlanten darin. Kommt bestimmt noch in der nächsten Zeit, aber aktuell eben noch nicht. Und deswegen muss man vielleicht da auch selbst kreativ werden und solche Karten erstellen oder eben je nach Niveau gemeinsam mit den SchülerInnen erstellen.
Ja, ich finde das auch nochmal total schön, dass wir durch dieses Video, das ist meine Hoffnung, auch ein bisschen die Hürde nehmen, das zu erstellen und eben selber auszuprobieren, weil ich darin für den Unterricht einen ganz großen Vorteil sehe, dass man nämlich Wissen erwerben kann, gepaart mit digitalen Schlüsselkompetenzen in der Anwendung. Ich kann mir eben vorstellen, dass wenn SchülerInnen selber am Prozess beteiligt sind, diese Interaktivität auch einen großen Mehrwert darstellt für die Lernenden. Wie siehst du grundsätzlich das Potenzial von digitalen Karten für das Niederdeutsche? Ich habe jetzt auch mit Helmut Spiekermann gesprochen, der ja auch gerade an einem Kartenprojekt sitzt. Welche Bedeutung hat das für die Forschung und was glaubst du, was bringt das den Forschenden zum einen, also der Wissenschaft, aber auch den an der Sprache Interessierten, also den Laien?
Für die Wissenschaft ist das total wichtig, diese aktuellen Aufnahmen, wie schon gesagt, mit den älteren Daten zu vergleichen, da wir so Aufschlüsse darüber bekommen, wie auch historisch gesprochen wurde. Also wir haben von Ende des 19. Jahrhunderts oder noch früher natürlich nur schriftliche Quellen und können uns nie ganz sicher sein, wie das denn jetzt eigentlich ausgesprochen wurde. Wenn aber die Tonaufnahmen heute immer noch ein sehr, sehr ähnliches Bild ergeben, dann können wir auch davon ausgehen, dass das damals schon wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich ausgesprochen wurde. Oder eben auch anders. Also auch diese Fälle gibt es natürlich. Das heißt, da ja, sehe ich eben großes Potenzial für die Sprachwandelforschung. Für LeihInnen, für an Sprache Interessierte, sehe ich das Potenzial, dass die Karten, die wir bisher auch im Sprachgesetz integriert haben, schon manchmal sehr abstrakt und wissenschaftlich sind und die mit diesen Tonaufnahmen doch deutlich verständlicher werden, dadurch, dass man eben ein konkretes Beispiel hat, das anhört und versteht, ach ja, das ist damit gemeint. Gerade wenn wir zum Beispiel lautliche Karten haben und dort steht etwas in phonetischer Umschrift, können wir natürlich nicht davon ausgehen, dass jeder diese phonetische Umschrift beherrscht und mit diesem Zeichen etwas anfangen kann. Wenn man sich dann aber einfach das Wort anhören kann, dann wird der Unterschied immer direkt deutlich.
Ich finde das auch immer so schön, wenn man dann doch auch mal sieht, ach, so wird bei mir in der Region gesprochen, so wird in der Nachbarregion gesprochen. Ich kenne auch den oder diejenige, der auch so spricht oder der vielleicht gar nicht so spricht. Warum spricht der dann anders? Also das könnte ich mir auch noch interessant eben für Sprachinteressierte vorstellen. Weil perspektivisch, wie denkst du, sieht Rede in der Zukunft aus? Was kann einen da noch erwarten? Was wollt ihr noch umsetzen?
Also bisher ist das SprachGIS eine Plattform, in der alle Materialien, von denen ich gesprochen habe, integriert sind. Und aktuell arbeitet unser Entwicklerteam daran, das auf einzelne Plattformen wieder aufzuteilen, die auch moderner sind, die besser zu warten sind, auch technisch gesehen. Also das SprachGIS, wie gesagt, das Projekt hat 2008 begonnen. Das ist mittlerweile dann doch schon eine etwas ältere Software. Das heißt, wir gehen hier jetzt mit der Zeit und führen das alles in ein moderneres Framework über. Das ist mit der Wenckerbogen-App schon passiert und das ist auch mit der Online-Bibliografie bereits passiert und die Tonaufnahmen sind gerade in Arbeit, ebenso die Karten. Und sobald das abgeschlossen ist, wird es eben auch ein neues SprachGIS geben. Also auch der Bereich, in dem man selbst die Karten erstellt, wird überarbeitet. Das heißt, wir sitzen da fortlaufend dran und wir beziehen vor allem auch immer die Rückmeldung ein, die wir von NutzerInnen bekommen. Also auch das ein ganz wichtiger Appell, wenn jemand von Ihnen, von euch das SprachGIS nutzt und auf irgendetwas stößt, dann freuen wir uns da auch immer auf Rückmeldungen, da es eben kontinuierlich weiterentwickelt wird.
Wann ungefähr wollt ihr da das neue Redesprachgis vorstellen?
Also das Projekt endet Ende 2026. Ich hoffe, dass es bis dahin soweit ist. Die Entwicklung wird aber auch trotzdem weitergehen. Also das ist sichergestellt, dass das System auch weiterhin funktionieren wird und auch weiterentwickelt wird und dann nicht brach liegt sozusagen.
Ich glaube, jetzt mit Blick auf unsere Folge haben wir auf jeden Fall einen Impuls gesetzt und hoffentlich viele Interessierte gefunden, die jetzt auch direkt rüber zu Redesprachgis gehen und das mal ausprobieren wollen. Ich habe jetzt auch noch eine Frage an dich, liebe Marina. Wenn du dir drei Schlagworte aussuchen dürftest, um Redesprachgis zu beschreiben, welche drei wären das?
Ich würde sagen, digital, innovativ und umfangreich. Das sind für mich so die wichtigsten Charakteristika des SprachGIS.
Ja, dann bedanke ich mich schon recht herzlich bei dir für deine Zeit, dass du uns heute einmal gezeigt hast oder auch erklärt hast, wie wir Redesprachgis für den Niederdeutschunterricht nutzen können. Und freue mich, dass du die Zeit gefunden hast für uns.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein durfte und bin schon ganz gespannt auf die Folge und auf die weiteren Folgen vor allem.
Ja, ich freue mich auch und dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag.
Danke, dir auch.
Das war Metaplatt, eine offene Bildungsressource OER des Lehrnetzwerks Niederdeutsch vermitteln, LENI, unter der Lizenz CC BY SA. Bei Fragen und Ideen finden Sie die Kontaktmöglichkeiten auf unserer Homepage. Executive Producer Prof. Dr. Birte Arendt und Anne Hertel. Producer, Host und Moderatorin Anne Hertel. Redaktion Anne Hertel, Inga Hafenstein und Annelie Steinbach. Inhaltliche Verantwortung der die Expertin aus dem Netzwerk und Anne Hertel. Aufnahmeleitung Inga Hafenstein und Annelie Steinbach. Schnitt Anne Hertel, Annelie Steinbach und Inga Hafenstein. Musik von Pixabay unter der CC0-Lizenz. Stimme Anne Hertel. Metaplatt ist am Standort Greifswald konzipiert und produziert worden. Die Produktion erfolgte mit freundlicher Unterstützung des Digilabs der Deutschen Philologie der Universität Greifswald.